Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Und es ist die Folge 96 des Politik-Podcasts aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunk. Es ist Montagnachmittag, 14.30 Uhr, muss man dazu sagen, weil wir wieder in Tagen leben, wo sich die Ereignisse überschlagen. Nicht so sehr hier, aber in Österreich. Das wird unser Thema sein. Wir wollen darüber sprechen, wie wir diese dramatischen Entwicklungen des Wochenendes in Österreich wahrgenommen haben, wie sie in Berlin kommentiert, analysiert werden und welche Auswirkungen, Rückwirkungen sie möglicherweise auch auf deutsche Politik und auf die letzte Phase, auf die letzten Tage des Europawahlkampfes haben. Ich bin Stefan Detjen und mit mir sind im Hauptstadtstudio
Nadine Lindner,
Barbara Schmidt-Matern
und Panayotis Gavrilis.
Panayotis, fangen wir mal mit dir an. Du warst nämlich unser Wochenendkorrespondent hier.
Panayotis. Ja. Ich war Samstag da, genau.
Nadine war Sonntag.
Ich war auch am Samstag bei den Grünen auf dem Parteitag. Da war das Ganze natürlich auch beherrschendes Thema.
Ja, und insofern wäre meine Frage als jemand, der das Wochenende in der Tat nicht in diesem Büro verbracht hat, auch nochmal die Gelegenheit. Was habt ihr hier genau wahrgenommen? Was fiel auf an dem Echo, das wir in Berlin hatten?
Also ich war den Samstag hier, ich glaube, ich habe noch nie so viel ORF geguckt. Ich saß hier vor dem Bildschirm, es fehlte eigentlich nur noch Popcorn, weil es war eigentlich ein Politkrimi, was in Österreich da passierte. Und gleichzeitig auch die deutschen Reaktionen, die dann auch relativ schnell kamen. Andrea Nahles, die SPD-Vorsitzende, die hat sehr schnell getwittert. Sie schrieb, auf die Konservativen ist im Hinblick auf eine klare Kante gegen rechts kein Verlass in Europa und greift damit die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer direkt an. Diese, also Kramp-Karrenbauer, hatte zuvor geschrieben, Strache zeige, Rechtspopulisten, denen gehe es nur um sich selbst, nicht ums Land, nicht um Europa, nicht um Zukunft. Deshalb Unterstützung für die konsequente Entscheidung von Sebastian Kurz, sich für Neuwahlen stark zu machen. Wir hatten verschiedene Reaktionen, Barbara, ja auch von den Grünen, von den Linken, eigentlich von jeder Partei. So ein bisschen langsam kamen die Reaktionen von der AfD. Am Anfang gab es erstmal gar keine Reaktion. Also man hat auch immer, sonst ist man eigentlich relativ schnell mit Reaktionen da. Aber dann erst hat man dann vernommen aus Mailand, wo Jörg Meuthen da war, als die rechten Parteien sich dort zusammengeschlossen haben. Da sprach er von einer singulären Angelegenheit. Also es war schon ein großes Echo auch in Deutschland zu vernehmen.
Und das ist ja eigentlich das Interessante, Nadine, als diejenige, die bei uns seit langem auch die AfD ganz besonders beobachtet und im Blick hat, das sind Verbündete gewesen.
Ja, es war auf jeden Fall. Ja, ich habe nochmal drüber nachgedacht, über das FPÖ-AfD-Verhältnis. Es war ein enges. Ich hatte auch das Gefühl, es ist quasi so der große Bruder, zu dem man aufschaut. Eine Partei, die es schon sehr viel länger gibt und eine Partei, die an der Macht ist. Die regiert zusammen mit der ÖVP und das ist auch das, was Teile der Partei durchaus auch anstreben, gemeinsam zu regieren, entweder als Junior, lieber noch als Seniorpartner. Und da wollte man sich auch ganz aktiv dann Dinge auch abgucken. Es gibt zwei Beobachtungen, die ich zum Beispiel an diesem Samstag auch gemacht habe. Ich habe auch sehr viel ORF geguckt. Ich hatte eigentlich einen freien Tag, konnte mich dann aber irgendwie nicht so richtig davon losreißen. Habe aber parallel auf Twitter auch irgendwie mal geschaut, was eigentlich diese Schnell- und Vielschreiber von der AfD sonst so von sich geben. Und es gab eine magere, aber sehr vielsagende Reaktion vom Pressesprecher der Bundestagsfraktion, Christian Lüth. Der hat dann als Reaktion auf Spiegel-Kollegen geschrieben, ja, wie bei Frohnmeier, Markus Frohnmeier, Bundestagsabgeordneter, aus nichts versuchen, einen Pseudoskandal zu kreieren, armer Spiegel. So uninteressant war das Blatt noch nie. Und das halt quasi an einem Wochenende, wo der Spiegel an vielen Ständen, an vielen Kiosken ausverkauft war. Ansonsten fand ich es durchaus bemerkenswert, dass man versucht, es einzuhegen und das Versagen auf Strache allein zu projizieren und auf seinen Adlatus, der noch damit beschäftigt war, die beiden, die ja zusammen in dem Treffen waren, und nicht auf die Gesamtpartei FPÖ quasi ausstrahlen zu lassen und darüber auch auf die AfD ausstrahlen zu lassen. Da versucht man sich gegen zu verwehren.
Und ich finde ganz interessant den Blick vom, sage ich mal, aus dem anderen politischen Zentrum zumindest versuchen, dass die Grünen ja immer und auch sehr erfolgreich sich eben als die Antipoden zu positionieren gegenüber allen Rechtspopulisten in Europa. Und das haben sie natürlich jetzt auf ihrem Europawahlparteitag, das war ja die Veranstaltung am Samstag, nochmal wieder neu genutzt. Da hat Robert Habeck im Grunde die gleiche Rede gehalten wie schon seit Wochen jetzt im Wahlkampf, indem er gesagt hat, diese Angst und Angstmacherei, die wir noch bis letzten Sommer erlebt haben, die ist eigentlich verdrängt worden durch eine Zivilgesellschaft, die wieder mehr aufsteht, die wieder Nein sagt, die wieder auf die Straße geht gegen rechts oder für mehr Klimaschutz. Und in diese ganzen Versatzstücke dieser Rede von Robert Habeck kommt jetzt dieser Fall aus Österreich hinein, wo auf einmal das praktische Beispiel zu allem dem, was die Grünen seit Monaten in der Theorie sozusagen fordern, der Kampf gegen Rechtspopulismus, kommt jetzt dieses Beispiel aus Österreich, wo sie sagen, hier seht ihr jetzt, hier wird illustriert, was passiert, wenn die Rechtspopulisten an die Macht kommen, und wir müssen was dagegen tun, und da ist Europa die Chance.
Aber die haben es natürlich am einfachsten, also der hat leicht reden. Die Grünen sind die Partei, die am wenigsten Schnittmengen auch in der Wählerklientel mit der AfD hat. Alle anderen Parteien eigentlich haben starke Überschneidungen. Also die tun sich viel schwerer damit, natürlich so einfach zu sagen, Kampf gegen rechts und jetzt Vollmarsch voran. Da ist das eine Auseinandersetzung, die dann die Parteien selbst und die eigene Klientel ganz unmittelbar betrifft.
Aber trotzdem merkst du auch bei den Grünen die Angst. Ich kann es jetzt für die anderen Parteien, weiß ich es nicht so genau, aber da war die ganze Zeit immer wieder davon die Stimmung, die Rede, dass man aus Stimmungen auch Stimmen machen müsse. Also da steckt auch selbst bei den Grünen, die auf dieser Umfragewelle surfen, seit Monaten die Sorge dahinter, hinter einer geringen Wahlbeteiligung, und dass das am Ende doch den Rechtspopulisten natürlich in die Hände spielen könnte.
Das mag natürlich sein, dass das aber auch für die dann am Ende jetzt ein Mobilisierungsfaktor wird, weil die sich natürlich sagen können, da schaut her, wir haben es doch immer gesagt. Bevor wir vielleicht nochmal über die anderen Parteien sprechen, ist ja auch interessant zu sehen, was das für die CDU, für die Unionsparteien bedeutet, für die, nicht die FPÖ, aber die ÖVP natürlich und Kurz immer ein Rollenmodell waren. Nochmal die Frage, Nadine, wie eng waren diese Verbindungen zwischen der AfD und der FPÖ? Ich erinnere mich dran bei den Begegnungen, die wir auch hier im Studio hatten, bei Interviewterminen oder Hintergrundgesprächen, die wir mit AfD-Politikern geführt haben, dass wenn man da dann diejenigen gesehen hat, die da mitkommen, die Referenten, Pressereferenten, dass man da auf Leute stieß und gefragt hat, wie ist denn ihr beruflicher Werdegang gewesen, was hat sie zur AfD geführt, was haben sie vorher gemacht, erinnere ich mich, da stieß man auf Leute, die sagten, ich war in Österreich, ich war bei der FPÖ.
Ja, ja, das ist natürlich dort, wo man lernen möchte. Und was ich auch interessant finde, es gibt zwei Bezugspunkte, die meiner Ansicht nach wichtig sind. Das ist, Jörg Meuthen hat sie natürliche Verbündete genannt. Also das heißt, man hat sich eine ganz, ganz enge Allianz gestellt, unter anderem mit der FPÖ, aber auch zum Beispiel mit Salvini oder der Partei von Marine Le Pen. Das hat man am Wochenende in Mailand, wir haben es gerade schon angesprochen, nochmal besichtigen können. Und was ich interessanter finde, man hat sich halt auf vielen Ebenen, sowohl auf der Bundesparteiebene, aber auch in den Landesverbänden, ganz konkrete politische Nachhilfe geholt. Unter anderem gab es ein ganz interessantes Video, das habe ich heute Morgen nochmal geguckt, von Elmar Podgorschek. Der war Landesrat in Oberösterreich, ist interessanterweise heute Mittag zurückgetreten, wie ORF-Kollegen geschrieben haben. Er sagt, es hat nichts mit dem Strache-Video zu tun, aber die zeitliche Koinzidenz, das ist durchaus interessant. Und der ist nach Thüringen gereist auf Einladung von Björn Höcke und hat dann dort Björn Höcke und auch der AfD-Landtagsfraktion erklärt, was man denn alles so machen kann, zum Beispiel mit einem Mediensystem, wenn man erstmal auch in der Regierung ist.
Und wir haben gesagt, wir haben nur eine Chance, wenn wir eigene Kommunikationsschienen aufbauen. Mit den herkömmlichen Medien ist kein Staat zu machen. Ein zweites, was wir aus meiner Sicht unbedingt durchführen müssen, wir sind mitten darunter, ist eine Neutralisierung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks. Ich sage, auch auf die Gefahr hin, dass uns eine sogenannte Urbanisierung vorgeworfen wird.
Ja, Elmar Podgorschek war das ehemaliger Landesrat aus Oberösterreich. Man hat den Applaus des Thüringer Publikums gehört. Und wenn man jetzt sich nochmal vor Augen führt, dass ja diese Medienkonferenz der AfD hier in den Räumen des Bundestags vor wenigen Tagen stattgefunden hat, wo man genau dieses Umfeld, das rechte Bloggerumfeld pflegen wollte, die sogenannten alternativen Medien, mit denen man verstärkt zusammenarbeiten möchte, auch angesprochen hat von Seiten der AfD, dass man sich eigene Kanäle aufbauen will, finde ich, sieht man auch, dass die AfD sich diese Ratschläge, die sie da bekommt, ja durchaus zu Herzen nimmt.
Jetzt würde ich mal, aber das ist schon fast wieder eine Frage, wie du, Nadine, das wahrnimmst, wie wir alle das wahrnehmen, meinen Eindruck schildern, nachdem die Aggressivität, mit der die AfD gegen traditionelle Medien, auch gegen uns, gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgeht, noch lang nicht das Niveau erreicht hat, jedenfalls an der Spitze der Partei, das wir in Österreich gesehen haben. Das alles, was wir in den letzten Wochen auch gesehen haben, diese Angriffe gegen den Fernsehmoderator Wolf in Österreich, natürlich auch dadurch verstärkt, dass die FPÖ da schon ganz anders in den Gremien vertreten ist. Das kommt ja dann auch aus den Aussichtsgremien, in denen die da schon drin sitzen.
Zum Beispiel beim ORF.
Beim ORF natürlich. Und das hat aber noch nicht das Niveau erreicht, das wir hier sehen. Sondern nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass die AfD ja hier ganz bewusst Wert drauf legt, sozusagen im traditionellen System auch mitzuspielen. Die Interviews zu geben, in den Talkshows zu sitzen, hier in der Bundespressekonferenz mit dabei zu sein, sich an die Spielregeln zu halten. Also einerseits dabei sein, mit uns reden. Andererseits aber natürlich bei sowas wie dieser Medienkonferenz die sogenannten alternativen Medien, die Randmedien pflegen.
Also ich meine, Meuthen hat ja gestern ganz penibel durchgezählt, die Auftritte seiner Partei und die Auftritte zum Beispiel der Grünen in der Sendung Anne Will hat das nochmal vorgeführt, hat gesagt, er sieht ein Ungleichgewicht, mit dem er wenig Wunder unzufrieden ist. Ich glaube, es liegt schlicht und ergreifend daran, dass diese sogenannten alternativen Medien in Deutschland vielleicht noch schlicht und ergreifend nicht die Reichweite haben und solange die sich noch nicht fett gefressen haben, braucht man uns halt schlicht und ergreifend noch. Einfach für so eine Reichweite, wie so eine Sendung Anne Will hat, das kriegt man halt so schnell nicht anderweitig gestemmt.
Ich glaube, dass wir da als selber Medienschaffende immer weiter fortschreitend vor einer großen Herausforderung stehen. Das ist ja auch was wir hier untereinander im Team immer wieder diskutieren. Wie binden wir die Berichterstattung über die AfD? Wie binden wir AfD-Protagonisten selber mit ein? Wie und wie oft und wozu lassen wir sie zu Wort kommen? Ich fand ganz interessant, was heute Mittag in unserer linearen Sendung im Deutschlandfunk der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen gesagt hat zu den Folgen von Österreich, dass die Konfrontation ganz einfach zunimmt.
Auf der einen Seite sehen wir die Wirkmächtigkeit der Skandalisierung durch die klassischen Medien. Es ist ein Triumph des recherchierenden Journalismus, der Süddeutschen Zeitung, des Spiegel. Und auf der anderen Seite sehen wir oft in der Fraktion der Rechtspopulisten eine massive Härte der Gegenwehr. Also wenn Sie sich angucken, wie Strache sich gerechtfertigt hat, wie die AfD nun gewissermaßen mit einer Nonchalance und Schuspe versucht, einen solchen Fall als eine Art Einzelfall abzustempeln, dann sehen Sie, hier hat sich etwas geändert.
Ja, eben diese Härte der Auseinandersetzung. Und das, glaube ich, spüren wir hier in unserem Beruf ja auch. Und ich finde, das merkt man auch jetzt an den Äußerungen von Hans-Christian Strache, wenn er versucht, das Ganze als politisches Attentat darzustellen. Das heißt ja nichts anderes als Diskreditierung der Art von Journalismus, wo genau Kollegen ihren Job gemacht haben, nämlich Unrechtes aufgeklärter oder zumindest ans Licht der Wahrheit erstmal gebracht haben.
Konnten wir heute Morgen auch im Deutschlandfunk hören. Interview mit unserem ehemaligen Kollegen, muss man dazu sagen, Armin Paul Hampel.
Ehemaliger, kann mich daran erinnern,
als ich angefangen habe, als Parlamentsjournalist zu arbeiten, saß der mit uns in der Bundespressekonferenz auf den Journalistenbänken, inzwischen Außenpolitiker der AfD, der sozusagen als Journalist im Interview sagte, naja, das haben wir doch immer gesehen, wenn die Mikrofone aus sind, hinter den Kulissen wird immer anders gesprochen, war doch im Grunde ganz normal, was wir da erlebt haben. Wo man natürlich nur hinzufügen kann, das war nicht normal, was wir da gesehen haben. Also sowas erleben wir auch nicht, dass hinter den Kulissen so gesprochen wird. Wir erleben es, dass hinter den Kulissen anders gesprochen wird, als wenn die Kameras an sind. Aber da geht es dann nicht um zotige Witze. Und selbst zotige Witze erleben wir eigentlich nicht mehr. Die Zeiten haben sich da auch wirklich geändert.
Ja, vor allem geht es ja nicht um Gespräche, wo man also sich überlegt, eine große Zeitung innerhalb eines Landes, ob jetzt in Deutschland oder Österreich, aufzukaufen. Man stelle sich das nur mal vor, hier würden Politiker in Deutschland zusammensitzen, Regierungspolitiker, und sagen, wir kaufen die Bild-Zeitung auf und setzen da dann unsere eigenen Leute hin. Der Skandal wäre ja wahrscheinlich noch viel größer als in Österreich.
Die Frage Verrohung journalistischer Sitten, es ist ja richtig, das ist offenkundig wir wissen noch nicht wie, aber das ist offenbar eine gezielte Falle gewesen, die Strache da gestellt worden sind. Das sind allerdings in der Tat journalistische Methoden, wie wir sie so auch noch nicht erlebt haben.
Naja, und ich finde, was so ein bisschen untergeht ist, oder was so ein bisschen verschwimmt, finde ich auch, ist, dass diese Falle nicht von den Journalisten gestellt wurde, eben, sondern wir wissen noch nicht, wer das getan hat. Die Auswertung, die öffentliche Ausspielung ist dann durch Journalisten erfolgt. Und ich finde nochmal ganz interessant, was der Kollege Knobbe gestern vom Spiegel auch bei Anne Will, gut, ich habe zu viel Fernsehen geguckt, glaube ich, am Wochenende, aber bei Anne Will dann noch erzählt hat, ist, dass die Zeit zwischen dem Erhalt des Videos beim Spiegel und der Veröffentlichung, weil das ist ja auch Punkt für Spekulationen, der Zeitpunkt der Veröffentlichung, relativ kurz gewesen ist. Knobbe hat gestern gesagt, sie hätten es erst vor einer Woche bekommen, hätten dann diese ganzen forensischen Prüfungen, Übersetzungen und so weiter dann auch erstmal mit diesem Video gearbeitet, Echtheit geprüft und dann quasi zum nächstmöglichen Zeitpunkt veröffentlicht. Und ich finde, das ist die Quelle gibt Raum für Spekulation und da stürzen sich ja auch AfD und AfD-nahe Medien dann drauf. Aber ich finde es trotzdem richtig, dass es veröffentlicht worden ist, einfach auch, weil das öffentliche Interesse natürlich sehr groß ist.
Ich fand im Zuge dieser Debatte fand ich einen Tweet ganz interessant von Stefan Brink, der ist Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Und der hat geschrieben, wenn wir politische Gegner hintergehen, ihre Privatsphäre verletzen und sogar kriminelles Unrecht begehen, schaden wir letzten Endes unserer politischen Kultur und damit uns allen kein Ruhmesblatt Richtung Spiegel und Süddeutsche Zeitung. Und der hat heftige Reaktionen bekommen. Der hat gesagt, viele haben gesagt, investigativer Journalismus, da wiegt das öffentliche Interesse eben höher. Aber da finde ich es halt auch immer interessant, tatsächlich zu schauen, inwiefern das, ich weiß nicht, Stefan, vielleicht kannst du das besser bewerten, inwiefern das eine neue Dimension ist, dass man jemanden da bewusst in die Falle gelockt hat.
Ich kann mich an sowas nicht erinnern, dass es solche Art von Fallenstellereien gegeben hat. Ich glaube, auch das Zusammenspiel von Politik und Medien hat ja grundsätzlich auf einem gewissen Grundvertrauen beruht, nämlich dass wir mit investigativen Mitteln die Möglichkeit haben, Skandale aufzuspüren, da wo sie sind, aber dass dieses Instrumentarium gegeben ist, dass es ausreicht und dass wir ansonsten in einem System leben, in dem wir den Umgang zwischen Politik und Journalisten nicht grundsätzlich auf Misstrauen stellen müssen. Ja, wir können mit Politikern reden und können sagen, die Mikrofone in diesem Zimmer sind jetzt aus, wir sprechen unter drei und wir wissen, es wird uns da nicht, wir können darauf vertrauen, da wird uns nicht etwas vorgespielt, was in Wahrheit ganz, ganz, ganz anders ist. Wir haben es mit faktisch Kriminellen zu tun, die uns hier eine Fassade aufbauen. Und natürlich, wenn dieses Grundvertrauen von beiden Seiten total aufgebrochen wird, dann leben wir in einer völlig anderen Kommunikationswelt.
Aber ich finde, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht die Ebene miteinander vermischen. Du hast es ja eben schon angesprochen, Nadine. Es sind ja nicht Journalisten gewesen, die diese sogenannte Oligarchenvilla angemietet haben und dann die ganzen Aufnahmen.
Oder wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht. Aber wir müssen im Moment zumindest davon ausgehen, dass es jemand anders war. Für diese These spricht ja übrigens auch, dass es noch eine dritte interessierte Seite gibt, die dieses Ganze inszeniert hat. Das berichtet auch wiederum die Süddeutsche Zeitung, Jan Böhmermann wohl Mitte April schon über diese Details Bescheid wusste, weil er öffentlich von einem Treffen, ich glaube einer Art von Preisverleihung oder so, weil er öffentlich die Details genannt hat schon, die jetzt in diesem Video bekannt geworden sind. Und nach meiner Ansicht hat dieser bestimmte Fall jetzt nichts damit zu tun, wie Politik und Medien miteinander umgehen, sondern da finde ich sogar, da müssen wir im Gegenteil aufpassen, dass wir nicht in diese Falle tappen, dass wir da desavouiert werden sollen.
Und ja, uns was glaube, annehmen, was wir gar nicht...
Da darf man sich nichts vormachen, dass sich das Verhältnis durch sowas schon verändert. Ja, das...
Es ist doch eine Sternstunde des Journalismus.
Es ist eine Leistung, es ist eine Funktion von Medien gewesen, dass das aufgedeckt worden ist, dass da im Grunde ein Komplott aufgedeckt worden ist. Aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie sich das Verhältnis von Politik und Medien und Kommunikation im politischen Raum verändert, wenn dieses Gefühl reinkommt. Auf der einen Seite, wir haben es möglicherweise mit Staatsstreichversuchen zu tun. Da sind Politiker, die sitzen in unseren Parlamenten, die sitzen unter Umständen in der Regierung und betreiben in Wahrheit eine Art Staatsstreich.
Ja, gut,
und auf der anderen Seite, ich habe es mit Journalisten zu tun, die mit illegalen Methoden arbeiten.
Aber
das verändert den Kommunikationsraum.
Also ja, aber ich finde wirklich, ich muss es nochmal sagen, ich finde, das sind zwei verschiedene Ebenen. Also das ist ja genau das, wo man jetzt in der Diskussion in die Falle tappen kann. Diesem Gerücht, dieser Verleumdung von Verschwörungstheorien, die die Rechten jetzt gegen Journalisten und Medien auch streuen, und das tun sie auch schon lange, dass man dem noch zusätzlich Futter gibt, da wäre ich wirklich vorsichtig.
Interessant ist ja, dass das ja eigentlich, ich finde sozusagen aus einer Beobachterperspektive, finde ich auch so ein bisschen den Diskurs verschiebt, dass wir nicht mehr über die Inhalte reden, was da gefallen ist. Ein Zitat von Herrn Strache, Journalisten sind ja sowieso die größten Huren auf dem Planeten. Könnte man sagen, reden wir darüber noch oder sozusagen, wer steckt da eigentlich
ja,
hinter?
Aber ich glaube, ja, aber man darf nicht davon ablenken, dass jeder, der sagt, da ist illegal vertraulich gesprochenes Wort abgehört worden, das ist ein Straftatbestand, ja, dass das bleibt. Das ist eine illegale Methode gewesen.
Aber das war schon bei Watergate so. Also ich meine, das waren auch illegale abgehörte Tonbänder.
Ja, sicher, deswegen ist der Präsident zurückgetreten.
Ja,
da ist ein Präsident zurückgetreten, weil er illegal abgehört hat. Ja. So, das ist aufgedeckt worden von Journalisten, das ist der Unterschied. Hier bedienen sich Journalisten so, wie einer wie auch immer gearteten Kriminalität. Und wir wissen noch nicht, wer am Ende da abgehört hat und
Wieso, das ist doch genau der gleiche Fall. Ja, auch die Journalisten haben damals nicht selber ihn abgehört, sondern es war
ja natürlich diejenigen, die abgehört haben, diejenigen, die Vertraulichkeit dieses Wortes gebrochen haben, waren die Republikaner und Nixon musste zurücktreten. Also das war der ganze Vorgang. Das war der Kern des Watergate-Skandals. Und nochmal, wenn wir leugnen, wenn wir abstreiten, dass hier ein Vorgang gewesen ist, in dem unter einem Straftatbestand Recherche betrieben worden ist, dann gehen wir an den Tatsachen vorbei.
Stefan, ich glaube nicht, dass wir jetzt erst wissen, dass die Verantwortung der Medien fängt meiner Ansicht nach etwas später an. Und zwar ab dem Punkt, wo der Spiegel das Material tatsächlich hatte. Und ich finde, er ist damit verantwortungsvoll umgegangen, weil er die Echtheit geprüft hat.
Das sind zwei Ebenen. Derjenige, der Material bekommt, das möglicherweise sozusagen die Frucht eines,
die verbotene davon. Frucht
ist und sich entscheidet, das zu veröffentlichen. Ich glaube, da hätten wir genauso agiert. Denn das Maß der Kriminalität, die hier, oder krimineller Energien, das hier deutlich geworden ist, rechtfertigt die Veröffentlichung. Ich will nur darauf hinweisen, dass man nicht ausblenden darf, welches Maß an Zerstörung von politischen Kommunikationsgewohnheiten hier sichtbar geworden ist. Und das, sage ich, das ist ein Vorgang, der auch diejenigen mit einschließt, die sich gezwungen, genötigt gefühlt haben, ermuntert gefühlt haben, mit diesen Methoden einen Politiker zur Strecke zu bringen. Es ist was anderes, ob wir im Nachhinein sagen, gut, dass er so zur Strecke gebracht worden ist. Natürlich ist das gut. Natürlich ist das gut, dass wir wissen, da ist ein stellvertretender Bundeskanzler, der versucht hat, ein solches Politikverständnis hatte. Das ist gut, das ist richtig.
Aber glaubst du, das verunsichert auch das Verhältnis zwischen Medien und Politikern? Also glaubst du, dass wenn wir in vertraulichen Gesprächen, dass wir dann irgendwie gucken, okay, lass mal den Raum auf Kameras checken?
Ich will das nicht so direkt übersetzen, aber ich will nur sagen, da ist ein Stück an Zerstörung von öffentlichem Raum, von politischem Raum, den wir da erleben.
Aber ich meine, das hat sich doch lange schon verschoben. Also wenn wir an die ganzen Abhörskandale denken, wenn wir daran denken, was Anfang des Jahres hier erst Doxing bekannt geworden ist, dass hier ganze Handys deutscher Politiker, Spitzenpolitiker ausspioniert wurden. Ja, das hat jetzt natürlich nichts mit Medien und Journalismus zu tun, aber ich meine, da sind wir doch längst schon in einer Vertraulichkeitskrise drin, weil alle Medien und Zugänge und Transparenz sich so radikal ändert.
Eine Erosion von Kommunikationsräumen. Und da sind wir jedenfalls, ich sag's mal so, da sind wir mit betroffen. Wir sind mit Leidtragende davon.
Naja, und es heißt für uns, so lese ich das jetzt, eine erhöhte Umgangsverantwortung mit diesen Inhalten, die aus welchen Quellen auch immer kommen. Deswegen finde ich es auch gut, dass der Spiegel nur einen Teil des Materials veröffentlicht hat, nur einen kleinen Teil, oder auch Süddeutsche Zeitung, und nicht Passagen aus diesem Video, die noch ganz andere Dinge zeigen sollen. Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die politische Ebene zurück. Wir haben das eben schon mal gestreift, Stefan, aber das ist ein Punkt, den ich durchaus wirklich relevant finde. Die Bedeutung von Sebastian Kurz. Wir haben über die AfD gesprochen, wir haben über das proeuropäische Spektrum gesprochen. Ich würde aber gerne mit dir nochmal über die Konservativen sprechen, die du ja beobachtest, die CDU-CSU. Was heißt jetzt das Scheitern der österreichischen Regierung, der Fall Strache, die Ankündigung von Neuwahlen für die CDU-CSU, die sich ja eigentlich auch in einer engen Allianz mit Kurz gesehen hat. Vielleicht nicht so eng wie die AfD und die FPÖ, aber da gab es ja auch Verbrüderungsszenen.
Ja, und das ist in der Tat, das ist ganz wichtig. Ich glaube sozusagen, dass das Narrativ der Kritik an Kurz ist klar. Das bedeutet, man sieht, man darf sich mit denen überhaupt nicht einlassen. Man hat es faktisch mit Kriminellen zu tun. Und das wird dann, das werden wir sehen und passiert ja schon, das wird übertragen auf die AfD. Ich glaube, dass das endgültige Urteil noch nicht gefällt ist. In der Tat ist es so, Sebastian Kurz ist für weite Teile der CDU und der CSU ein Rollenmodell gewesen, für eine ganze jüngere Generation. Die Junge Union, Jens Spahn gehörte dazu, die haben sich alle mit diesem Aufstieg von Sebastian Kurz identifiziert, haben ihn zum Vorbild erklärt, haben gesagt, so macht man moderne, konservative Politik. Und dazu gehörte dann aus der Seite, aus dieser Sicht auch, natürlich die Bereitschaft, sich auf die Koalition mit der FPÖ einzulassen und zu sagen, nur so wird der Aufbruch der Erlähmung des Landes in der jahrelangen großen Koalition ermöglicht werden. Und es ist sozusagen die Vorhersage gewesen, das Vertrauen gewesen oder das Versprechen gewesen, am Ende werden wir die FPÖ in diesem Modell domestizieren und klein machen. So, und ob das jetzt gelingt, ob wir jetzt gerade erleben, die FPÖ geht kaputt und wer da am Ende als Gewinner und Verlierer rausgeht, das werden wir in Österreich dann frühestens im September bei den Neuwahlen sehen.
Aber die Sache ist ja, dass es noch nie ein Beispiel, ein positives Beispiel gab, wo diese Theorie, und ich halte es bislang für reine graue Theorie, dass man Rechtspopulisten sozusagen einhegen könnte, indem man sie mit ins Boot holt. Das ist doch bisher überall nach hinten losgegangen. Und die ÖVP im Übrigen hat es ja vor bald 15 Jahren schon mal versucht, die FPÖ mit einzubinden, und auch damals schon ist es schiefgegangen. Also da hätte man schon sagen können, aus Fehlern lernen. Nein, was stattdessen passiert, ist, dass über nationale Grenzen hinweg, und damit sind wir wieder bei der Europawahl, die Allianzen stärker zusammenkommen. Und das ist meiner Ansicht nach im Moment auch die größere Frage, gerade jetzt wenige Tage vor der Europawahl, als die Frage, ob man sie eventuell zähmen kann, indem man sie einbindet auf nationaler Ebene.
Ja, ich glaube wirklich, das ist offen, da werden wir jetzt in Österreich einen Prozess sehen und wer da am Ende das überhaupt überlebt und wer da wie rausgeht, das gilt ja auch für Kurz selber. Das ist zunächst mal offen, da würde ich auch sagen, das wissen wir im Moment einfach nicht. Und da werden sich die Theorien, die im Raum sind, werden sich jetzt auch bewähren. Die interessante Frage ist, das wollte ich nochmal als Frage in den Raum stellen, was mit dieser jetzt mehrfach erwähnten Allianz der Rechtspopulisten und Konservativen ist. Wir haben das jetzt immer wieder gesagt, die bilden eine Allianz, die treten zusammen auf. Nach dem, was wir aber gleichzeitig wahrnehmen, sind die inhaltlichen Überschneidungen so gering oder die Differenzen in vielen Fragen auch so groß, dass selbst die Bildung einer gemeinsamen Koalition im Europaparlament nach wie vor ausgesprochen fragwürdig ist.
Das berührt einen ganz interessanten Punkt, finde ich, Stefan, weil wir haben das hier auch schon öfter die Erfahrung gemacht, beispielsweise wenn wir versuchen, AfD-Politiker wirklich mal inhaltlich zu stellen, beispielsweise in der Klimapolitik oder auch andere Gebiete, dass es, wenn es um wirklich knallharte Themen, Details und Inhalte geht, dass da häufig weder die Detailkenntnis wirklich vorhanden ist, noch ausgeklüngelte Konzepte, wie man die zusammen auf den Weg bringen will. Sondern naja,
oder sie sind vorhanden und sie sind total divergent. Also man hat ganz unterschiedliche Vorstellungen, ja, in der AfD, aber auch zwischen den europäischen
Rechten. Aber erstmal nehme ich ja jetzt im ganzen Wahlkampf, wann immer ich rechte Parolen höre, rechtspopulistische, immer nur wahr, dass es darum geht, ein anderes Europa aufzubauen und das bisherige sozusagen abzuschaffen, also inklusive aus der EU auszutreten, wie einige es fordern, und die Wende in Europa einzuleiten. Aber das ist ein Spruch, mit dem du vielleicht mobilisieren kannst, aber es ist ja zugleich schwammig und völlig unkonkret.
Ja, aber vielleicht reicht das auch. Also ich habe jetzt musste gerade noch mal an dieses Interview mit Steve Bannon denken in der Neuen Zürcher Zeitung, Klammer auf, was sehr lesenswert ist, Klammer zu, der dann von dieser Obstruktion und auch letztendlich von diesen Störfeuern sprach, die er über eine gemeinsame Fraktion, Supergroup hat er das genannt, im Europäischen Parlament erreichen will, wo man vielleicht gar nicht so denken muss, man möchte was erreichen. Vielleicht muss man auch nur fragen, man möchte einfach was verhindern. Und vielleicht reicht es auch schon, wenn man ein gemeinsames Feindbild identifiziert hat. Das ist ganz klar, das ist die Europäische Union, die Ever Closer Union, das sind Juncker und so weiter. Das ist quasi die Europäische Union, wie wir sie jetzt im Moment kennen. Eine Europäische Union, die zum Beispiel im Klimaschutz ja auch ein wichtiger treibender Akteur ist. Da möchte man einfach zusehen, dass man da so viele Dinge wie möglich einfach nur verhindert. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das einigen schon reicht. Und ich jetzt noch mal letzter Wort zur AfD. Ich bin auch sehr gespannt, welche Rolle die AfD in so einer Fraktion spielen könnte, weil gegenüber Salvini und Le Pen ist ja so ein Jörg Meuthen eigentlich ein kleines Licht.
Also ich glaube, wir werden auch in den nächsten Tagen bis zur Europawahl noch mal sehen, welche Dynamik sich da entfaltet, wie alle Parteien versuchen, da ihren Nutzen aus der Situation in Österreich zu ziehen. Vielleicht, oder wir haben uns vorgenommen, vor der Wahl noch einen Politik-Podcast aufzunehmen. Das wäre dann die Folge 97. Und damit sind wir schon beim Thema. Wir haben es angekündigt, die Folge 100 wollen wir nicht spurlos vorübergehen lassen. Und wir haben uns Folgendes vorgenommen. Am 6. Juni wollen wir die Folge 100 aufnehmen, hier im Hauptstadtstudio. Und wir freuen uns, wenn Hörerinnen und Hörer dazukommen. Wir laden einen dazu. Schreiben Sie uns. Und wir können möglicherweise nicht alle einladen. Wir müssen noch mal zählen, wie viel Platz wir hier haben. Aber eine begrenzte Zahl werden wir auslosen, mit einladen. So ungefähr 25, schätze ich mal, passen rein, wenn wir hier die Türen aufmachen. Am 6. Juni. Politikpodcast@deutschlandfunk.de ist unsere Adresse. Schreiben Sie uns, wenn Sie Lust haben, dazuzukommen. Wir würden uns freuen, wenn wir uns dann auch mal persönlich kennenlernen. Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.